Liebe Freunde und Geschwister, wenn uns heute Morgen die Anfrage erreichen würde, willst du von Gott gesegnet sein? So gehe ich davon aus, dann werden die meisten unter uns mit einem klaren Ja antworten. Denn ein altes Sprichwort sagt ja schon, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wer will schon auf Gottes Zuwendung für sein Leben verzichten? Wenn ich mein Leben durchgehe und alles streichen müsste, was Gottes Segen ist, dann kann ich echt fragen, was bliebe dann? Und schon in der frühen Menschheitsgeschichte musste jemand so bekennen, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Wie aber beantworten wir die Frage, willst du gesegnet werden, wenn Bedingungen für das Gesegnetwerden genannt werden? Ich vermute, unsere Bereitwilligkeit, sich segnen zu lassen, wird so einen mehr oder weniger schweren Dämpfer erhalten. Vorbedingungen erfüllen, um Segen zu empfangen, ich glaube, beziehungsweise ich muss sagen, ich vermute, das entspricht nicht so ganz unseren Vorstellungen vom Handeln Gottes mit uns. Hören wir deswegen mal auf eine alte Geschichte aus 1. Mose 32, dort in den Versen 23 bis 33. Beginnend mit Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn sprach er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Das ist, so habt ihr es ja mitgekriegt, die Geschichte von Jakob, der dabei ist, die Anweisung Gottes zu realisieren, die lautete im Kapitel vorher, zieh wieder in deiner Väter Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will mit dir sein. 20 Jahre lang war er im fremden Land gewesen, wenn auch bei Verwandten. Doch er hat dort gelebt wie in der Verbannung, wie in der Knechtschaft. Einst hatte er aus dem Vaterhaus fliehen müssen. Mit List hatte er seinen Bruder Esau um das Recht der Erstgeburt und um den väterlichen Segen gebracht. Und doch dabei sich selber nur ins Elend gestürzt. Denn in der Fremde war ihm Gleiches mit Gleichem vergolten worden. 7 Jahre hatte er um die geliebte Rahel gedient. Aber da hatte ihm dann Laban Lea zur Frau gegeben. Und dann hat er nochmal 7 Jahre um Rahel gedient. Und dann 6 Jahre um den Besitz der Herden. Nun kehrte er heim, nicht mehr nur mit einem Stab in der Hand, wie ehedem, als er über den Jordan gegangen war. Es gibt ein altes Lied, das heißt, lasst die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein. Denn der Vater in dem Himmel nennt uns seine Kinderlein immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens. Fröhlich lasst uns immer sein. Ich behaupte, obwohl gesegnet, wird Jakob an den meisten Tagen seines Lebens dies Lied wohl nicht angestimmt haben. Es wird nämlich Folgendes berichtet. Des Tages kam ich, Jakob, um vor Hitze und des Nachts vor Frost und kein Schlaf kam in meine Augen. So habe ich diese 20 Jahre in deinem Hause gedient. 14 um deine Töchter und 6 um die Herde. Und du, Laban, hast meinen Lohn 10-mal verändert. Und dann sagt er, wenn dich der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen und hat diese Nacht rechtes Urteil gesprochen. So wird im Kapitel vorher berichtet. Und er sagt, Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging. Und nun sind aus mir 2 Lager geworden. Jakob konnte den empfangenen Segen, so empfinde ich, noch nicht einmal als Frucht harter Arbeit werten, sondern es gab nur eine Wertung. Dieser Segen war ein gnädiges Geschenk Gottes nach wirklich bitteren, bitteren Zeiten. Und deswegen verstehe ich es, innigster Dank für Gottes Güte und Gnade erfüllt Jakobs Herz. Er hat begriffen, diese Gleichung, mein Reichtum ist gleich Gottes Zuteilung. Jakob war ein Gesegneter des Herrn und schreibt sich keine Verdienste dabei zu. Jakob war ein Gesegneter des Herrn und doch war sein Herz ihm auf einmal oder schon lange sehr, sehr schwer. Er wusste immer noch, dass sein Bruder ihm zürnte und dass er auch ein Recht hatte, ihm zu zürnen. Der gesegnete Jakob voller Angst. Ist das wieder so eine Situation, wie Jakob sie in seinem Leben kannte? Die harte Phase vor dem Segen? War es der Blick auf den Reichtum, mit dem Gott ihn gesegnet hatte und der in ihm das Bewusstsein seiner Schuld weckte? Wie heißt es doch, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ich kann diese Frage nicht beantworten, aber meine Lieben, ich sehe hier eine uralte Wahrheit. Sünde in der Vergangenheit erledigt sich nicht durch Liegenlassen. Oder überhaupt könnte ich die Aussage formulieren, Sünde erledigt sich nicht durch Liegenlassen. Aus unbewältigter Schuld entstandene Angst treibt ja den Jakob zu seinen typischen Reaktionen. Jakob hat sich für sein Verhalten in kniffligen Situationen ein Verhaltensmuster zugelegt. Raffiniert sein, kalkulierend vorgehen und so auch jetzt. Denn er, Jakob, dachte, ich will ihn, den Esau, versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich sehen, vielleicht wird er mich annehmen. Aber, jetzt auf einmal tritt Gott ihm in den Weg. Bezüglich unvergebener Schuld ist Gott zunächst dein Ankläger, dein unbestechlicher Staatsanwalt. Gott wurde Kains Gegner, Ankläger, weil Kain die Schuld des Brudermordes ignorierte. Und Gottes Gegnerschaft zu Kain ist so groß, dass Kain sagen muss, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. David will durch Ehebruch und Mord entstandene Schuld auch liegen lassen. Woran er mit Sicherheit nicht gedacht hatte, er muss sich selbst das Urteil sprechen. Dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte, und der lebendige Gott wurde Davids Staatsanwalt. Hananias und Sapphira wollten unter bewusstem Einschluss ihrer Schuld, sie hatten den Heiligen Geist belogen, Gott dienen. Und Gott, der Leben gibt und nimmt, wird sogar ihr Feind. Schuld ist Sünde und der Sünde Sold ist der Tod. Unvergebene Schuld steht zwischen Gott und dem Menschen und wir können mit unvergebener Schuld nicht unserer Bestimmung leben. Konnte Jakob nicht. Jakob wollte ins Land seiner Väter, da sollte er ja auch hingehen. Das war seine Bestimmung. Aber Gott selbst stellt sich ihm in den Weg. Das Ziel wird ohne Auseinandersetzung nicht erreicht. Gott lässt bezüglich unserer Schuld eben nicht fünfe gerade sein. Aber auf der anderen Seite das Wunderbare, niemals verbreitet er unsere Schuld im Internet. Gott will nicht Belastung, sondern er will Entlastung. Das beschriebene nächtliche Überschreiten des Flusses, das ist wohl nichts Besonderes. Doch warum geht Jakob noch einmal zurück? Will er auf versprengte Teile seiner Leute warten und diesen den Weg zeigen? Oder will er nachsehen, ob bei dem schnellen Aufbruch etwas vom Besitz vergessen wurde? Der Text gibt darüber ja keine Auskunft. Es heißt nur, Jakob ist allein. Jakob steht ja ein Kampf bevor. bei dem einer ganz allein kämpfen muss. Es gibt hier keine Hilfe, keine Rettung, die von außen kommen könnte. Bis hierher ist der Text schon eine deutliche Anfrage an uns. Wo haben wir in unserem Leben Schuld liegen lassen? In den Familien, in den Gemeinden, in unseren anderen Lebensbeziehungen. Schuld, die aufsteht, sodass wir nicht der uns von Gott zugedachten Bestimmung leben können. Wo gibt es diese beschriebene Situation unter uns? Konservierte Schuld, die uns unfähig macht, unsere Berufung zu leben. Schuld blockiert, trennt, hindert die volle Entfaltung. Wenn wir, ich brauche mal dieses alte Wort, ins gelobte Land wollen, kommen wir mit unserer unbereinigten Schuld an Gott nicht vorbei. Mit sonst üblichen Methoden, Zeit vergehen lassen, listig sein, das Gewissen totschlagen, können wir liegen gelassene Schuld nicht aus dem Weg räumen. Jakob hatte sich seinen menschlichen Plan für die Begegnung gemacht. Gott kam darin nicht vor. Aber jetzt tritt Gott selbst dem Jakob entgegen. In der Mitte der Bedrohung, das finde ich ja interessant, steht nicht mehr Esau, nicht mehr die Erinnerung an die alte Schuld, sondern Gott selber. Wie ist das zu verstehen, dass der Vertreter Gottes oder Gott selbst, so haben wir es eben gehört, Jakob nicht überwältigen kann? Ich habe da eine andere Aussage gefunden im Alten Testament. Da steht, ihr Israeliten, streitet nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen. Ich werde das so, ihr werdet Gott nicht überwältigen. Und wie war das denn? Die hohen Priester und Pharisäer haben auch gegen Gott gekämpft. Und zum Ende des Kampfes, wo sie schon wie sichere Sieger aussahen, da haben sie die Grabwache bestellt. Nur ihr Kampf ging verloren. Gott ließ Jesus auferstehen. Wir Menschen, Gott im Kampf ebenbürtig oder gar überlegen? Wir hätten es gerne. Nur, ich denke, es ist so abwegig, wir sind Gott nicht gewachsen. Oder sollte es im Kampf mit Gott doch ein Siegen des Menschen geben? Ist das die Botschaft unseres Textes? Was bedeutet es, dass der Kämpfer Gottes oder Gott selbst den Jakob nicht überwältigen kann? Und als er sah, dass er, mit dem er ist gemeint Gott oder ein Engel, ihn Jakob nicht übermochte. Meine Lieben, dieses Übermögen, so ist das mein Eindruck, kann nur das zähe sich Festklammern des Jakob an den unbekannten Übermächtigen bedeuten. Wie eine Klette klebt der Jakob an diesem Übermächtigen. Und diese Stelle wird auch interpretiert im Alten Testament in Hosea 12. Dort heißt es, er, Jakob, weinte und flehte um Gnade. Ein Festklammern, das in seiner Tiefe hilflose Bitte ist. Rette mich! Segne mich, vergib mir, reinige mich, befreie mich von meiner Schuld. Wer so vor Gott tritt, voller Buße, um Schuldvergebung bittend, ohne jegliche menschliche Rechtfertigung. Den kann und wird Gott nicht überwältigen, um ihn fertig zu machen. Da wird Gottes Herz getroffen. Und da kann Gott nicht zum Gnadenstoß ansetzen. Da ist Gott gelähmt, Vergeltung, Strafe zu üben. Und da erweist sich, Gottes liebste Tat ist es, auf die herzliche Bitte nach Rettung zu antworten. Dafür verströmt er alle Kraft. In Jesus Christus hat Gott dieses Verhalten später aller Welt kundgemacht. Das ist das tiefe Evangelium an dieser Stelle. Wenn wir mit unserer Schuld vor Gott zerbrechen und um Rettung, um Vergebung bitten, dann und nur dann können wir bestehen. Und die Geschichte geht ja weiter. Was Jakob in seinem Leben schon immer gewusst hat, was sich tief, unauslöschlich eingeprägt hatte, ist ihm auch jetzt gegenwärtig. Ich, Jakob, bedarf des göttlichen Segens. Einst hatte er den Segen seines Vaters mit List erreicht. Und nun musste er sich den Segen mit Ringen und Flehen erkämpfen. Betend hält er den Unbekannten fest, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Von diesem Glauben, der nichts mit Kraft, Potzerei und Stolz, aber alles mit Schwachheit und Demut zu tun hat, lässt Gott sich überwinden. Mit seiner Bitte trifft Jakob wieder Gottes Herz. Denn Gott, so heißt es, segnet so gerne. Und seinen größten Segen hat er uns ja in Jesus Christus, ich wiederhole, offenbart. Und es ereignet sich noch mehr. In dieser Auseinandersetzung mit Gott musste sich Jakob zu seinem Namen stellen und er musste zu seinem Namen sich bekennen. Zu eben diesem Namen, der mit dem Fluch des Betruges belastet ist. Wie jeder Name eine Lebensgeschichte und ein Programm ist, so musste sich Jakob vor Gott zu seiner Geschichte bekennen. Und das heißt zu seiner Schuld. Wer wie Jakob gerettet werden will, muss vor Gott seine Schuld bekennen. Mit dem Nennen seines Namens Jakob legte er seinen alten Lebensweg und seinen Lebensstil offen. Jakob stand vor Gott, bar jeder Gerechtigkeit in der Wehrlosigkeit eines Sünders. Und danach kommt die Gnade Gottes zum Zug. Er spricht Jakob den Sieg zu. Er gibt ihm einen neuen Namen. Meine Lieben, ich denke, die Geschichte macht uns sehr deutlich, so sieht Bekehrung aus. Erkennen und Bekennen meiner Schuld, verbunden mit diesem Existenzschrei nach Rettung und der gnädigen Zuwendung Gottes. Und an dieser Stelle habe ich persönlich manchmal die Frage, was haben wir in den Kirchen und Gemeinden daraus gemacht? Jakob will nicht mit seiner Schuld untergehen und er weiß, ich habe es mit Gott zu tun. Mit dem Gott, der Leben und Tod, Segen und Fluch in seinen Händen hält. Es soll nicht der Tod sein, es soll nicht der Fluch sein. Und deshalb ringt er um sein Leben, um Vergebung bittend, voller Buße, nichts aus der schuldvollen Vergangenheit beschönigend, wie ein Ertrinkender, der auf Rettung bedacht ist. Und das ist das Wunder. Gott schauen, Gott begegnen, so sagt es unser Text, und dennoch leben. Das ist das Wunder, das Gott dem nach Erlösung verlangenden Sünder schenkt. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wer so mit Gott um sein Leben gerungen hat, der ist gezeichnet. Jakob ging hinkend aus dem Ringen mit Gott von dann. Und jetzt wage ich wieder eine Aussage. Aus einer Bekehrung geht man nicht unverändert hervor. Bekehrung ist mit dem sichtbaren Zeichen, Merkmal der Veränderung verbunden. Sie geht nicht spurlos an einem vorüber. Jakob hinkt und seinem Bruder geht er nicht mehr abwartend in sicherer Distanz entgegen, sondern jetzt an vorderster Stelle. Es wird sichtbar, was das Neue Testament beschreibt. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ihr Lieben, die Bekehrungsgeschichte des Jakob, behaupte ich mal, ist heute genauso aktuell wie damals. Wenn wir das Programm Gottes leben wollen, Gesegnete und Beauftragte Gottes zu sein, dann darf uns nichts mehr von Gott trennen. Und das Neue Testament sagt ja auch ganz deutlich, jeder Christ soll Christus ähnlicher werden. Und wer nicht wegen seiner Schuld gerichtet werden will, wer Gott nicht zum Feind haben will, der braucht auch diese Bekehrung durch Christus, denn von Christus heißt es, Gott war in Christus und wie wichtig das ist, haben wir ja eben in dem Beispiel von Matthias gehört, und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Auch mit Jesus Christus beginnt die Bekehrung noch damit, voller Buße nach Rettung flehen, vor ihn zu treten, denn in Jesus schenkt uns Gott heute seine Gnade. Wie heißt es im Neuen Testament, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gottes Gnade ist Jesus Christus. In ihm haben wir die Erlösung von unserer Schuld durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott stellt sich uns heute und alle Tage in Jesus Christus in den Weg. Und der nächste Schritt auf dem Weg zur Bekehrung, der geht an uns. Und deswegen kann ich nur in Verbindung mit diesem Text immer wieder sagen und aufrufen, lasst es uns wagen, so wie Jakob zu handeln. Denn dann werden wir wie er gesegnet sein und das Ziel erreichen. Was ist denn passiert? Jakob wurde vom Erzschelm und Skandal Jakob zum Erzvater. Und ich behaupte, Gott hat auch mit uns, mit dir und mir, Großes vor. Wie der Wandel dann bezeichnet wird, das weiß ich nicht. Amen.